Bibel heiße.
Die Tatsachen und Beweise liegen offen da. Wenn jemand einen Menschen aus den Toten auferweckt, wenn jemand behauptet, dass er auferstehen wird, dann ist so etwas ja nun wirklich nicht alltäglich.
Hier ist Carlos Waldo und ich freue mich, Sie heute wieder auf unserer Reise zu begrüßen. Und hier kommt nun, liebe Hörer, die Bibelreise für alle, die Kraft zum Leben brauchen. In der Reihe der Evangelien beschäftigen wir uns mit dem Johannesevangelium und heute besonders mit Kapitel 5. Als Thema hat Professor Louis Sayon den Satz, wie der Vater, so der Sohn gewählt. Wem es schwerfällt zu verstehen, wer und wie Gott ist, hat hier eine Gelegenheit, mit dem Aberglauben und Gerede, das alle Wege zu Gott führen, aufzuräumen. Jesus behauptet hier ganz scharf, dass er der einzige Weg ist. Warum denn umständlich machen, was so einfach sein kann? Der Glaube an Jesus reicht aus. Bitteschön.
Mit dem Beginn des 5. Kapitels erfahren wir, dass Jesus nach Jerusalem auf ein Fest der Juden hinaufging. Wir wissen nicht genau, welches Fest das war. Meistens geht es im Johannesevangelium um das Passafest. Ein klarer Hinweis, dass die Tätigkeit Jesu 3 Jahre gedauert hat. Vielleicht ist es aber hier auch das Pfingstfest. Es könnte Passa sein, aber die Hinweise sind nicht sehr sicher. Wie auch immer, die Teilnahme am Fest war für die Juden Pflicht. Es könnte auch Sukkot sein, das Laubhüttenfest. Jedenfalls befindet sich Jesus in Jerusalem und der Text berichtet, dass es dort in der Nähe des Schaftors ein Becken gab, das auf Aramäisch Bethesda hieß und dass rings um dieses Becken 5 Hallen standen. Dort hielten sich immer viele Kranke und Versehrte auf, Blinde, Lahme und Krüppel. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Dann fährt der Text fort und sagt, dass hin und wieder ein Engel des Herrn herabkam und das Wasser bewegte. Der erste, der in das Becken herabstieg, wenn sich das Wasser bewegte, wurde von jedem Gebrechen geheilt. Weiter berichtet der Text, dass sich unter diesen ein Lahmer befand, der seit 38 Jahren auf eine Gelegenheit wartete, geheilt zu werden. Als Jesus ihn dort liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange in diesem Zustand lebte, fragte er ihn, »Willst du geheilt werden?« Der Lahme antwortete, »Herr, ich habe niemanden, der mir in das Becken hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Jedes Mal, wenn ich das versuche, kommt mir jemand anderes zuvor.« Darauf sagt Jesus ihm, »Steh auf, nimm dein Bett und geh fort.« Der Mann wurde sofort geheilt, nahm sein Bett auf und begann zu gehen. Und das geschah an einem Sabbat. So. Und nun wollen wir verstehen, was sich hier abspielt. Die Juden sagten zu dem geheilten Mann, heute ist Sabbat, da darfst du nicht dein Bett tragen. Er beantwortete, der Mann, der mich geheilt hat, hat zu mir gesagt, nimm dein Bett und geh fort. Da fragten sie ihn, wer ist denn das, der dir befohlen hat, dein Bett zu nehmen und fortzugehen? Der Geheilte hatte keine Ahnung, wer das gewesen war, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte ihm, pass auf, du bist geheilt. Jetzt sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Da ging der Mann zu den Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Und nun, liebe Hörer, wird es heikel. Die Juden empörten sich, weil Jesus so etwas am Sabbat getan hatte. Übrigens gibt es im Gesetz keinerlei Verbot, jemanden am Sabbat zu heilen. Aber die fromme Überlieferung, insbesondere der Pharisäer, legte das Gesetz noch enger aus, so dass sie sich von dieser schädlichen Gesetzlichkeit beherrschen ließen und von da ab anfingen, Jesus zu verfolgen. Jesus antwortet dann auf diese Haltung und sagt, »Mein Vater arbeitet bis heute und ich arbeite auch.« Nun wollten sie ihn umso mehr umbringen, nicht nur, weil er den Sabbat missachtete, sondern auch, weil er sagte, Gott sei sein Vater und sich damit Gott gleichstellte. Hier ist es wichtig zu verstehen, worum es geht. Jesus identifiziert sich völlig mit dem Vater. Das Johannesevangelium sagt selbst kurz darauf: Ich und der Vater sind eins. Als Jesus mein Vater sagte und damit klar zum Ausdruck brachte, dass er ein besonderes Verhältnis zum Vater und das gleiche Wesen wie dieser hatte, verstanden die Juden sofort, dass er sich Gott gleichstellte. Übrigens war eben dies der Grund seiner Vollmacht, all dies am Sabbat zu tun. Im Text heißt es, dass er den Sabbat brach, jedenfalls vom Standpunkt der Juden aus. Damit beginnt Jesus, die große Wahrheit herauszustellen, um die es im Johannesevangelium geht. Wie der Vater, so der Sohn. Übrigens führt der einzige Weg zum Vater eben gerade über den Sohn, und das wird hier im 5. Kapitel des Johannesevangeliums ganz deutlich. Jesus sagt: Ich sage euch in Wahrheit, dass der Sohn nichts von sich selber aus tun kann. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut der Sohn ebenfalls. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und ihr werdet euch wundern, dass er noch Größeres als dies tun wird. Denn so wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Liebe Hörer, jene frommen und gesetzlichen Leute wurden fast wahnsinnig, als sie das hörten. Dass Jesus sagt, dass der Sohn, wem er will, das Leben spendet. Und wie soll man Jesus als einfachen Propheten verstehen, ohne ihn Gottvater gleichzustellen? Das ist schon vom Standpunkt des Evangeliums her nicht möglich. Außerdem richtet der Vater niemanden, sondern er hat jedes Gericht dem Sohn anvertraut, damit alle den Sohn wie den Vater ehren. Noch einmal, damit alle den Sohn wie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch nicht den Vater, der ihn gesandt hat. Jesus stellt hier seine unmittelbare und absolute Verbindung mit dem Vater dar, womit er sich Gott gleichstellte, was sicher jene traditionell Frommen sehr empört hat. So fährt Jesus fort zu zeigen, dass wie der Vater, so der Sohn ist. Jesus ist der unter uns Mensch gewordene Gottsohn und hat die gleiche Natur wie Gott der Vater. Ich versichere euch, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und wird nicht verdammt, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Ich sage euch, dass die Stunde kommt und bereits da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und jene, die sie hören, leben werden. Denn so wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat er auch den Sohn befähigt, Leben in ihm selber zu haben. Und er hat ihm Vollmacht zu richten gegeben, denn er ist der Menschensohn. Jesus stellt hier noch einmal ganz deutlich seine Vollmacht heraus, die er von Gott empfangen hat, und auch seine Einheit mit dem Vater. Dann fährt er fort und kommt auf die Wirklichkeit der zukünftigen Auferstehung zu sprechen und sagt, dass die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die Gutes getan haben, stehen zum Leben auf, und die Böses getan haben, stehen auf, um verdammt zu werden. Ich kann von mir selbst aus nichts tun. Ich urteile auch nur nach dem, was ich höre. Und mein Urteil ist gerecht, denn ich versuche nicht, mir selbst zu gefallen, sondern dem, der mich gesandt hat. Der Auftrag Jesu ist eng an den Vater gebunden. Nun ist es allerdings nicht schwer, so etwas zu behaupten. Darum zeigt Jesus ab Vers 31, worauf sich seine Vollmacht gründet, nämlich auf diese besondere Verbindung mit dem Vater, wie gesagt, wie der Vater, so der Sohn. Dann sagt er: Mein eigenes Zeugnis, das heißt, wenn ich das selber behaupte, wäre nicht wahrhaftig. Es zeugt aber ein anderer für mich, und ich weiß, dass sein Zeugnis über mich wahr ist. Ihr habt bei Johannes nachfragen lassen, und er hat die Wahrheit bezeugt. Johannes war der Erste, der eindeutig bezeugt hat, dass ich vom Vater komme. Ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, heißt es in Vers 36, nämlich das Werk, das mein Vater mir anvertraut hat. Und das ich vollbringe, das zeugt davon, dass mich der Vater gesandt hat. Jesus hatte gerade eine außerordentliche Heilung vollbracht. Er hat Tote auferweckt. Er hat mit seinem Leben bezeugt, dass seine Macht unvergleichbar war und dass er von Gott herkam. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt noch nie seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort wohnt auch nicht in euch, denn ihr glaubt nicht an den, welchen er gesandt hat. Ihr forscht sorgfältig in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und es ist die Schrift, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, um Leben zu empfangen. Außer dem Zeugnis des Johannes und dem des Vaters legt auch die Bibel selbst, das Alte Testament, das Tanach, das göttliche Wort, anhand der deutlichen Prophezeiung in ihm ein klares Zeugnis über Jesus ab. Ich nehme keine Ehre von Menschen, aber ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr nicht die Liebe Gottes habt. Ich bin im Namen des Vaters gekommen, aber ihr habt mich nicht angenommen. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommen sollte, den werdet ihr annehmen. Wie oft hat das Volk auf falsche Propheten gehört? Wie könnt ihr glauben, wenn ihr gegenseitig von euch Ehre annehmt, aber nicht die Ehre anerkennt, die von dem einzigen Gott stammt? Der Grund, warum so viele Jesus ablehnten, war nicht aufrichtig, sondern sie suchten ihre eigene Ehre. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Wer euch verklagt, ist Mose, auf den ihr euch verlasst. Das heißt, Mose ist hier der vierte klare Zeuge, dass Jesus vom Vater herkommt. Und Jesus schließt mit einer scharfen Aussage: Wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr auch an mich glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber nicht an das glaubt, was er geschrieben hat, wie werdet ihr an das glauben, was ich euch sage? Tatsache ist, dass Jesus sich als der Sohn des Vaters offenbart, als jener, der Gott gleich ist, dass sein Werk von Gott stammt und er selber Gottes Sohn ist. Was wir also im 5. Kapitel finden, ist die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, zwischen Gott und dem Herrn Jesus Christus. So ist es, wie der Vater, so der Sohn.
Und nun weiter mit den Fragen an Professor Louis Sayon nach seiner Auslegung von Johannes Kapitel 5, die wir eben gehört haben. Also, was ist das dort für eine Geschichte von einem Engel, der herabkam, um das Wasser zu bewegen? War das wirklich so? Was will das heißen? Kannst du uns das besser erklären?
Ja, das wird tatsächlich so berichtet, aber man muss dabei auf einige Einzelheiten achten. Erstens gibt es im Neuen Testament einige wenige Verse, die nicht in allen alten Handschriften enthalten sind. Und hier haben wir einen solchen Vers vor uns. Dieser Text erscheint nicht in den ältesten Handschriften, sodass einige Gelehrte sogar meinen, dass er nicht zum Urtext gehört. Der Text ist ziemlich strittig. Ganz abgesehen aber von dieser Auseinandersetzung bleibt uns gegenüber diesem Text die Frage: Und nun, was mache ich jetzt? Wenn ich meine Bibel öffne, dann steht er doch da. Eben. Und wenn man bedenkt, dass Gott ihn in seiner Überlieferung bewahrt hat, dann sollte er doch auf jeden Fall ernst genommen werden. Allerdings heißt es dort, dass dies die Meinung der Leute dort war. Es steht nirgends, dass dort tatsächlich ein Engel herabkam. Wer das sagt, ist nicht Johannes, sondern es ist das, was die Leute sich vorstellten. Viele Bibelworte sind Beschreibungen irgendwelcher Umstände, aber sie sind nicht normativ. Sie behaupten nicht, dass das wirklich so war. Es war ganz einfach so, dass die Leute erwarteten, dass ein Engel herabstiege. So kann es sein, dass dies nicht eine Tatsache war, sondern der Umstand, dass man das glaubte.
Und nun, wie geschah denn die Heilung jenes Lahmen? Hat er in jenem Augenblick geglaubt? Vers 14 gibt doch zu verstehen, dass die Krankheit eine gewisse Beziehung zu seiner Sünde hatte. Stimmt das?
Also das Ganze ist nicht so einfach. Wir lesen hier, dass Jesus dem Lahmen befiehlt, sein Bett aufzusammeln und fortzugehen. Und der Lahme gehorcht. Es ist doch so, dass wir uns den Glauben als etwas sehr Abstraktes vorstellen, das im Herzen und in den Absichten liegt, aber in der biblischen Gedankenwelt äußert sich der Glaube in Taten. Als der Lahme gehorchte, hat er Jesus geglaubt, sonst hätte er nichts getan. Man kann also nicht sagen, dass er vollkommen glaubenslos geheilt wurde. In Vers 14 nun warnt Jesus ihn: Sieh zu, dass du nicht wieder sündigst, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht. Wir wissen ja, dass manche Krankheiten Folgen von Sünden sind, während das in anderen Fällen durchaus nicht zutrifft. Hier ist nicht klar zu erkennen, worum es ging. Vielleicht bestand sogar ein Zusammenhang mit Sünde und Jesus sagte deshalb: Sündige nicht wieder. Oder Was wahrscheinlicher ist, Jesus sagt etwas anderes. Bisher ging es bei dir um deine Krankheit. Nun bedenke aber, dass die Sünde etwas noch Ernsteres ist. Nun wende dich nicht zurück zur Sünde, denn was dir dann geschehen kann, ist noch schlimmer, als deine Krankheit war. Nach der Art der Aussage von Johannes scheint dies die beste Auslegung dieses Verses zu sein.
Ein Anhang dieses Wunders, dieser Heilung ist nun, dass es am Sabbat geschah. Was hat der Sabbat in diesem Zusammenhang zu schaffen? Was würde das für uns bedeuten und bei jener Gelegenheit?
Also das ist eine der umständlichsten und schwierigsten Fragen beim Umgang mit der Schrift. Manche Gelehrte meinen, Jesus habe den Sabbat in absolutem Sinne gebrochen. Das heißt, das Gesetz sagte etwas Bestimmtes über den Sabbat und Jesus hat dagegen gehandelt, weil er Kraft seiner Gottheit und Vollmacht so handeln durfte. Es scheint aber kaum, dass man das so verstehen sollte, denn Jesus selbst hielt ja in gewisser Weise auch den Sabbat, wie es allgemein aus den Evangelien hervorgeht. Worum es hier geht, ist, dass Jesus den Sabbat im Sinne der Pharisäer gebrochen hat, welche den Sabbat nicht im Sinne Gottes verstanden. Sie verstanden den Sabbat gesetzlich, weit über das Ziel hinaus. Übrigens gab es den Sabbat schon vor dem Gesetz. Das Sabbatprinzip erscheint in der Schrift schon seit der Schöpfung. Die Schwierigkeit dabei ist nun, dass entlang der Geschichte manche christlichen Gruppen den Sabbat weit über seine eigentliche Stellung hinaus betrachten, indem sie aus ihm etwas Hochwichtiges, Vordringliches und Heilsnotwendiges machen. Und das ist entschieden abwegig. Wiederum haben in der christlichen Überlieferung und Geschichte einige vertreten, dass das Sabbatprinzip unabhängig von dem Sabbat als Tag zu bewahren sei. So haben manche zum Beispiel aus dem Sonntag eine Art christlichen Sabbat gemacht. Die Sache geht also recht weit in die Breite und ist für verschiedene Standpunkte offen. Man muss bei diesen Fragen einigermaßen tolerant sein. Man sollte das Sabbatprinzip nicht gering schätzen und muss andererseits Acht geben, nicht in Gesetzlichkeit zu verfallen. Jesus hat klargestellt, dass der Sinn des Sabbats wichtiger ist als der Sabbat selbst. Die wortwörtliche Beachtung ist also letztlich missverständlich.
Wenn man Johannes 5 liest, kann man sich für die Tätigkeit Jesu begeistern. Vom Standpunkt der Juden jener Zeit aus aber fragt man sich, ob Jesus sie nicht doch überfordert hat, wenn er erwartet, dass sie ihn als Sohn Gottes anerkennen. Diese Schwierigkeit hat sich doch bis heute erhalten.
Ja, diese Frage ist durchaus berechtigt, denn rein menschlich betrachtet muss man einsehen, dass so etwas für die Juden sehr schwierig sein musste. Warum? Weil sie vom Gesetz in 5. Mose her wussten, dass man jemanden, der einem einen anderen Gott vorstellte, nicht folgen durfte. Man sollte sich hart dagegen stellen. Und nun kommt da plötzlich einer, der sich als göttlich ausgibt. Das ist wirklich nicht einfach. Was geschieht hier aber? Jesus weist aus der Schrift, aus dem Zeugnis Dritter, wie Johannes dem Täufer, und vor allem durch seine Werke nach, wer er war. Deshalb gibt es für diese Frommen hier keine Entschuldigung. Die Frage um die Person Jesu ist bis heute schwierig, aber die Nachweise liegen auf der Hand. Wenn jemand von den Toten aufersteht, nachdem er das angesagt hatte, ist das wirklich nicht etwas Alltägliches. Wenn das geschieht, sollte man die Wirklichkeit unvoreingenommen zur Kenntnis nehmen. In diesem Sinne hat Jesus nicht nur behauptet, wer er war, sondern hat es bewiesen.
Übrigens, Auferstehung der Toten. Glaubten eigentlich die Juden schon an die Auferstehung? Und von welcher Auferstehung ist hier die Rede im 29. Vers von Johannes 5?
Ja, ohne Zweifel glaubten die Juden schon an die Auferstehung. Obwohl das in den ältesten Büchern des Alten Testaments nicht ausdrücklich gesagt wird, erscheint es doch bereits recht klar im Buch Daniel. So ist die Auferstehung bereits ein fest bestehender Glaube unter den Juden jener Zeit. Wir wissen auch, dass dieser Vers 29 sich auf die letzte Auferstehung in der Endzeit bezieht, wenn wir alle vor Gott auferstanden erscheinen werden, um die Wirklichkeit des ewigen Lebens zu erfahren.
Johannes 5 endet mit einem Hinweis darauf, dass Mose über Jesus geschrieben habe. Bezieht sich das auf einen ganz bestimmten Text?
Ja, sicher. Zumindest ist in 5. Mose 18, 15 von Jesus die Rede, als Mose sagt, dass ein anderer ihm ähnlicher Prophet erstehen würde und dass alle auf ihn hören sollten. Jesus behauptet, dieser Prophet zu sein.
Gut, nach all dem kommen wir nun zur Anwendung dieser Betrachtung.
Heute haben wir auf der Bibelreise Johannes Kapitel 5 betrachtet. Unser heutiges Thema war, wie der Vater, so der Sohn. Wir haben gesehen, wie Jesus sehr eindringlich seine völlige Einheit mit dem Vater behauptet hat, womit er sich Gott selbst gleichstellte. Das, liebe Hörer, ist nun eine sehr scharfe Aussage und wirkt sich mit Sicherheit sehr ernst auf unser Leben aus. Wie bekannt, wird heutzutage immer wieder behauptet, dass viele Wege zu Gott führen. Jesus Christus aber behauptet und bestätigt, dass man zum Vater nur durch den Sohn, Jesus, unserem Herrn, kommen kann.
Es gibt vom Blickpunkt des Johannes noch viel über Jesus zu sagen. Hören Sie uns deshalb in einer Woche wieder.